HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist zu Gast Serdar Somuncu. Ich heiße Karin Röder. Seit Anfang Januar 2016 darf Adolf Hitlers Mein Kampf hierzulande wieder in Buchhandlungen verkauft werden. Unser Gast hat schon Mitte der 90er Jahre Mein Kampf auf der Bühne präsentiert. Der Schauspieler, Kabarettist und Autor Serdar Somuncu. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Hallo.
Dass ich damals schon nicht zu den Launen gehört habe, versteht sich von selbst. In kurzer Zeit war ich zum fanatischen Deutschnationalen geworden, wobei dies allerdings nicht identisch ist mit unserem heutigen Parteibegriff. Wenn ich nun das Ergebnis dieser Zeit nach so vielen Jahren mir prüfend vor Augen halte, so sehe ich zwei hervorstechende Tatsachen als besonders bedeutungsvoll an. Erstens, ich wurde Nationalist. Zweitens, ich lernte Geschichte ihrem Sinne nach verstehen und begreifen.
Ja, Herr Somuncu, das ist Adolf Hitler bzw. sein Text, den er aufgeschrieben hat, und Sie präsentieren das. Es gibt eine CD, die neu aufgelegt wurde, eine Aufnahme aus dem Jahre 2000 im NS-Dokumentationszentrum Köln. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, damals mit Mein Kampf durch die Lande zu touren?
Ich habe das von einem Zuschauer vorgeschlagen bekommen. Ich war unterwegs mit einem anderen Stück damals. Ich war als junger Schauspieler immer auf Tour mit Ein-Personen-Stücken und das war, glaube ich, damals Woody Allen, irgendwelche kleinen Episoden. Und dieser Zuschauer sagte mir, er hätte da doch eine gute Idee und drückte mir zwei, damals waren es noch Kassetten, in die Hand. Und auf diesen Kassetten war die Lesung von Helmut Qualtinger, dem österreichischen Schauspieler und Rezitator, der schon in den frühen 70ern aus Mein Kampf vorgelesen hatte. Und ich habe mir das angehört und zunächst gedacht, naja, was soll ich damit machen? Aber nach einer gewissen Zeit fiel mir wieder ein, was ich da eigentlich gehört hatte. Und ich fand es im Nachhinein sehr aberwitzig, sehr spannend und es hat mich neugierig gemacht, wie das wohl sein würde, wenn ich das auf der Bühne vortrage. Und dann habe ich einfach einen Termin gemacht, damals noch in Neuss, in meinem eigenen kleinen Theater, und habe nie damit gerechnet, dass das so einschlägt. Ich dachte eher, das ist so ein Liebhaberabend, wo irgendwelche Idioten hinkommen, die ein bisschen was aus Mein Kampf hören wollen. Aber tatsächlich war das der Anfang einer sehr leidenschaftlichen, aber auch leidvollen Geschichte.
Ja, dazu kommen wir später. Und die CD von dem Programm ist nochmal neu aufgelegt worden im vergangenen Jahr. Und man hört es ja, es ist keine wirkliche Parodie von Adolf Hitler. Sie lassen das so ein bisschen anklingen, diesen österreichischen Akzent, erzählen auch viel dazu in dem Programm. Aber ich glaube, darum geht es ja auch nicht, um die Nachahmung, oder?
Nee, darum geht's nicht. Es war von Anfang an erstmal ein Impuls, der in der Frage eigentlich mündete, was passiert, wenn ich das tue? Mit mir, mit den Zuschauern, aber auch mit dem Text. Und aus diesem Impuls ist etwas anderes entstanden. Desto dringlicher wurde auch eben die Frage, was ist das eigentlich für ein absurder Text und warum wird dieser Text so unter Verschluss gehalten? Warum soll dieser Text so besonders sein?
Haben Sie denn eine Antwort auf diese Frage gefunden?
Ich habe viele Antworten gefunden, ja. Und diese Antworten verändern sich stetig. Ich werde heute sicher neue Antworten dazugeben, als die, die ich gestern, vorgestern, vor allem vor 10 Jahren gegeben habe. Mhm. Eine, die aber gleichbleibend ist, ist, dass das Tabu Hitler, dass dieses Monstrum Hitler und die Faszination, die in diesem Monstrum enthalten zu sein scheint, auch heute noch die Menschen anzieht und abstößt zugleich.
Dieser Text Mein Kampf, dieses Buch war 70 Jahre lang verboten, offiziell wurde unter Verschluss gehalten von der bayerischen Landesregierung, die die Rechte hat. Unter der Ladentheke war es allerdings immer schon zu haben, erst recht im Ausland. Sehen Sie auch Chancen in der Veröffentlichung jetzt?
In der derzeitigen Form nicht. Ich sehe Chancen darin, mit diesem Buch einen souveräneren Umgang zu finden. Und das würde für mich bedeuten, das Buch auch den Zuschauern und Zuhörern zu überlassen und die Auseinandersetzung mit den Inhalten des Buches. Dazu muss man aber auch sagen, dass das Verbot ja nie ein Verbot war, sondern es bezog sich auf den Nachdruck und die Neupublikation dieses Werkes und alle anderen Fassungen, die es gab. Und derer gab es wirklich sehr viele, über 10 Millionen nach Kriegsende, die waren unterwegs. Und jeder, der irgendwo eins hatte, im Keller, auf dem Dachboden oder jemand, der sich im Antiquariat eines dieser Werke besorgen konnte, durfte offiziell daraus lesen. Und ja, da waren die Menschen auch sich selbst überlassen. Und ich weiß nicht, haben Sie in den letzten 50 Jahren einen signifikanten Anstieg an Leuten bemerkt, die Hitlers Ideen in Deutschland oder in der Welt auch immer noch richtig finden? Ich glaube, das ist immer gleich geblieben, ist eher sogar zurückgegangen. Viel mehr hätte ich mir gewünscht, dass man mit den Auswirkungen dieser Idee umgeht und dass man mit den neuen Ausläufern dieser Idee umzugehen versucht. Und meine Theorie ist ja, und das schreibe ich auch in meinem Buch, dass ohne eine eingehende Auseinandersetzung mit den Ursachen der nationalsozialistischen Ideologie auch keine Auseinandersetzung mit ihren Auswirkungen stattfinden kann.
Ja, Sie sagen es gerade, Herr Somunju, die Ursachen, und Sie stellen keinen Anstieg fest in der bundesdeutschen Gesellschaft von nationalsozialistischen Ideen. Da muss ich Ihnen schon ein bisschen widersprechen, denn was ist denn mit den jungen Leuten, die jetzt seit Jahren schon aus allen Ecken kommen? Der Anstieg des Rechtsextremismus. Wo kommt das denn her, wenn nicht aus dieser Ecke?
Also er kommt sicher nicht aus der Lektüre von Mein Kampf. Darauf bezog sich ja meine Aussage eben. Kurz gesagt, niemand, der Mein Kampf liest, wird dadurch zum Nazi. Entweder er ist vorher ein Nazi und dann nützt es auch nichts, das Buch zu verbieten. Dann holt er sich es irgendwo aus dem Internet oder sonst woher. Oder er ist so auf der Kippe, dass viele andere Dinge ihn davon überzeugen könnten, es zu werden. Das ist die grundsätzliche Theorie, die ich seit Jahren ja auch immer hartnäckig wiederhole. Ich kann sie sicher nicht beweisen, aber man kann an den Zahlen sehen, dass Rechtsextremismus heute anders ist als vor 10, als vor 20, als vor 30 Jahren. Es bedarf also einer Neudefinition dieses Begriffs, so wie auch die Begriffe Rechtspopulismus, rechts, links überhaupt sehr inflationär verwendet werden und die Grenzen mittlerweile ja fließend sind.
Das Bitte. Bedarf dann ja wahrscheinlich auch einer ständigen Wachheit bezüglich dieses Themas.
Das ist genau das, was ich damit meine. Ich wünschte mir eben viel mehr, deswegen habe ich auch eben das Wort souverän benutzt, dass wir den Mut haben, wir in Deutschland, wer immer wir auch sind, aus allen Teilen der Gesellschaft, den Menschen zutrauen, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, ohne sie unter Generalverdacht zu stellen, dafür anfällig zu sein. Und auf der anderen Seite aber auch eben genau das Gegenteil tun. Anfällig bleiben, aufmerksam bleiben und spitz auch bleiben für das, was in eine ähnliche Richtung geht.
Glauben Sie denn, dass das Institut für Zeitgeschichte in München, das ja dieses Pamphlet jetzt bei der Veröffentlichung mit 3500 Anmerken versehen hat, dem Leser diese Souveränität nicht zutraut?
Ja, das glaube ich, auch wenn ich diejenigen, die das publizieren, sehr schätze und zum Teil auch kenne. Ottmar Plöckinger beispielsweise ist einer der für mich bedeutendsten Forscher, gerade im Gebiet Mein Kampf, der in den letzten Jahren mehrere Bücher auch veröffentlicht hat zu diesem Thema. Auch wenn ich das sehr schätze, bin ich der Meinung, dass man damit das Buch überhöht, dass man es mit Tausenden von Kommentaren versieht. Wenn Mein Kampf tatsächlich ein unbedeutendes Werk bleiben soll, dann muss man es auch in seiner unbedeutenden Einfachheit an den Mann bringen und nicht mit einer so komplexen Begleitung, denn das ist für mich tatsächlich mehr als eine Überhöhung. Es ist viel mehr Anlass, es zu lesen, und es ist sogar begleiteter Anlass, es zu verstehen. Was passiert ist, beweist es. Also Sie sehen, das fand ich übrigens, da muss ich ganz offen sein, sogar dumm, dass es in einer Auflage von, ich glaube, 4000 oder geringfügigen 1000 Exemplaren erschienen ist und mittlerweile, weil es nicht mehr nachzubestellen ist, für horrende Summen verkauft wird. Also bitte, wer hat was aufgewertet? Ich finde, das hat Mein Kampf nicht verdient. Dachte noch bitte in den Antiquariaten verschimmeln und denen lesen oder denen lassen, die es lesen wollen. Nein, aber im Film fand ich das ganz schlimm. Sie haben ja den Film wahrscheinlich gesehen, Er ist wieder da.
Ja.
Wo ich mich gefragt habe.
Gibt's ja auch als Buch, ja.
Ich habe das Buch auch gelesen und da ist es nicht so wie im Film, dass Hitler als Identifikationsfigur positiv aus dem ganzen Schlamassel rauskommt. Man sitzt im Kino und denkt, hey, der sagt endlich mal das, was alle sagen wollen, ist doch ein netter Typ. Und das, finde ich, ist viel, viel schlimmer als das, was dabei rauskommt, wenn man sich die Mühe macht, diesen 800 Seiten schwachsinnvollen Schinken zu lesen.
Tja, möglicherweise war es ja damals auch schon, dass, wenn Hitler irgendwo aufgetreten ist, die Leute dachten, das ist doch eigentlich ein ganz netter Kerl. Ja, der denkt ja so wie wir. Und in Wirklichkeit war es nun mal das.
Also Erna Hanfstengel dachte das. Ich weiß, das ist Anfang der 20er Jahre, als Hitler ja so ein bisschen in der Bohème unterwegs war, als Künstler war er gar nicht, aber Malkünstler, dass er da, glaube ich, auf viele Leute auch diesen Eindruck hinterlassen hat. Aber darum geht es ja auch, dass wir Hitler in seiner Facetten Reichhaltigkeit zulassen. Ich sage das mal ganz provokant. Hitler ist ja nun auch ein Mensch gewesen und so wie dieser Mensch eine Biografie hat, die nicht als Rechtfertigung, aber als Herleitung für seine Biografie durchaus nützlich ist, so muss man eben auch viele andere Aspekte von Hitler sehen und zulassen, um ihn in seiner Gänze zu verstehen. Ja. Da reicht die einfache Tabuisierung nicht. Und nur um das noch dazu zu sagen, da ist mir der Kommentar des Instituts für Zeitgeschichte zu tendenziös und gibt mir als Leser zu sehr vor, wie ich es zu verstehen habe.
Okay, Herr Somunjo, da haben wir wieder möglicherweise die Parallele zu heutigen Rechtsradikalen, die ja auch tierlieb sind, vegetarisch essen, in den Bioladen einkaufen gehen, in Wohngemeinschaften wohnen und ja auch diese Seite haben, die möglicherweise das, was noch in ihnen gärt, verdecken.
Ja klar, das ist ja gerade das Fatale. Ich werde mal noch provokanter. Mhm. Frauke Petri ist auch nett.
AfD-Vorsitzende. Mhm.
Und die sagt unheimlich viele Dinge, wo man im ersten Moment denkt, irgendwie stimmt doch. Ich meine, deswegen hat sie wahrscheinlich auch die Wahlerfolge mit ihrer Partei, weil das alles sehr einfach ist und so nett daherkommt. Aber wenn man es mal auf den Gehalt überprüft und auf die Widersprüchlichkeit, wenn man es in einen Kontext setzt und sich fragt, was will die eigentlich und können wir das, was die gerade will, dann hat es schon eine andere Seite. Ich finde eine sehr gefährliche Seite, eine sehr verräterische Seite.
Mhm. Der Schauspieler und Autor Serdar Somunjo spricht in Doppelkopf über seine Lesenabenteuer mit Hitlers Mein Kampf. Sie haben auch die Sportpalastrede von Josef Goebbels analysiert, präsentiert, Herr Somunjo, auf Tournee nachgestellt. Dann hatten Sie ein Programm mit dem Titel Hitler Kebab. Aber bleiben wir jetzt mal bei Mein Kampf, Ihr erfolgreichstes Projekt, mit dem Sie ja 1500 Mal durch Europa gereist sind und das hatte keiner vor Ihnen gewagt. Hatten Sie denn nicht manchmal Angst, Herr Somunjo, Applaus von der falschen Seite zu bekommen? Sprich von denen, die das, was Sie da auf der Bühne machen, für bare Münze nehmen?
Ja, viel mehr Angst als vor dem Applaus der falschen Seite habe ich heute vor dem Zweifel der richtigen Seite.
Das heißt?
Ja, wenn sie sich bedrohen lassen von Nazis, aber dann von ihren in Anführungsstrichen eigenen Leuten hören müssen permanent, ja, ist das denn nicht gefährlich und kann man das denn nicht falsch verstehen, dann denken sie irgendwann, ja, dann leck mich doch am Arsch, dann mach's doch selber, wenn du eine gute Idee hast. Mhm. Wissen Sie, ich fahre durch die Nation, ich setze mich vor Schüler, also heute nicht, damals, vor 150 irgendwelchen 10, 12-Klässlern, mach mit denen Aufklärung von morgens bis abends, bis ich selber denke, ich bin Hitler und irgendein intellektueller Journalist sagt, ja, ist das denn nicht gefährlich, um ihre Frage nochmal komprimiert zu beantworten. Nein, ich habe keine Angst davor. Im Gegenteil, ich gewinne sogar immer mehr an Mut und manchmal auch ein bisschen an Trotz.
Das scheint Sie auch so richtig herauszufordern.
Deshalb reden wir ja.
Ja, okay.
Oder?
Serdar Somunjo, gerade sprachen wir über Mein Kampf, über Ihre Abenteuer mit dem Buch von Adolf Hitler, mit dem Sie 6 Jahre lang auf Lesereise waren. Es begann Mitte der 90er Jahre und jetzt ist die CD neu aufgelegt worden. Und, Herr Somunjo, Sie haben ein neues Buch herausgebracht, auch ein Hörbuch. Und das heißt Der Adolf in mir, die Karriere einer verbotenen Idee. Heißt das, Sie haben das ein oder andere Hitlerchen in sich selbst entdeckt?
Ja, natürlich, das gehört aber dazu. Bei jeder Auseinandersetzung mit Rollen, mit Figuren, die man spielt, sucht man ja nach dem Anteil dieser Figur in sich selbst. Und so wie ich Macbeth sein kann, so kann ich auch Hitler sein. Muss das aber am Abend wieder ablegen, das wäre sonst sehr ungesund. Die Frage ist viel spannender, wo der Hitler in Ihnen ist. Oder wo der
in
Hitler,
mir?
Ja.
Naja, wenn ich lange genug graben würde. Vegetarierin vielleicht. Bin ich auch.
Ja, da haben Sie ja schon mal was, haben Sie schon mal was gemeinsam. Aber über diese Frage hinausgehend ist auch eine andere Frage noch wichtig. Ist das überhaupt erstmal schlimm, dass Sie das entdecken? Ist es nicht viel besser, dass Sie es entdecken und dann damit umgehen können?
Ja. Im Zaum halten kann vielleicht auch.
Ja, weil ich glaube, dass in jedem von uns letztendlich ein Hitler steckt. Die Frage ist eben, warum bricht er bei manchen aus? Warum bricht er sich Bahnen in eine Ebene, in eine Richtung, die ungesund ist? Und warum können andere ihn beherrschen? Warum gehört es dazu, überhaupt diesen Diskurs zu führen, mit sich selbst in diese Auseinandersetzung zu gehen?
Ja, es ist ja einfach, wenn heutige Generationen der Kriegsgeneration ja diese Vorwürfe machen. Wie konntet ihr es so weit kommen lassen und warum habt ihr nicht früh genug gemerkt, das und so weiter? Glauben Sie, Herr Somunjo, auch in Ihnen hätte der Adolf zu seiner Zeit, zur damaligen Zeit aktiviert werden können und unter welchen Voraussetzungen?
Ja, ich kann Ihnen heute sagen ja, weil ich habe eben auch sehr viele Gespräche geführt mit Zeitgenossen, die mir ganz offen erzählt haben, wie es für Sie damals gewesen ist und unter welchen Umständen dieser unbewusste Prozess, während er stattfand, immer mehr zu einem bewussten Prozess, nachdem er stattgefunden hatte, geworden ist. Und da war der Tenor eigentlich bei den meisten, das war okay. Wir haben das gemacht, weil also beispielsweise wir sind in der Hitlerjugend gewesen, weil das dazugehörte. Mhm. Wir wollten ja mitmachen und das finde ich ehrlich und damit kann ich umgehen. Mhm. Ich finde es viel schlimmer, wenn heute noch Leute behaupten, dass sie von all dem nichts gewusst hätten und dass sie doch immer dagegen gewesen wären. Das finde ich viel verdächtiger, denn wenn Sie sich die Zahlen angucken, gut, 1933 waren es vielleicht noch ein Drittel der Bevölkerung, aber in diesen 12 Jahren der Herrschaft der Nationalsozialisten sind es mehr und mehr geworden. Kann es unmöglich so gewesen sein, dass es einen großen Widerstand in der Bevölkerung dagegen gegeben hat?
Tja, das hat ja auch schon der Sozialpsychologe Harald Welzer herausgefunden. Also wenn das stimmt, was viele noch Lebende oder Zeitzeugen sagen, dann hätten nur 3% der Deutschen überhaupt nationalsozialistische Ideologien haben dürfen oder überhaupt dabei gewesen sein dürfen.
Ja, also man kann sagen, aus dieser kurzen Affäre Anfang der 30er Jahre ist eine leidenschaftliche Beziehung geworden, die dann in einer zerrütteten Ehe geendet hat.
Das sagt der Schauspieler, Kabarettist und Autor Serda Somuncu. Er erzählt bei Doppelkopf in HR2 Kultur von seinen Lesetouren mit Hitlers Mein Kampf und aus seinem Buch Der Adolf in mir, das in diesem Jahr erschienen ist. Gleich reden wir weiter, Herr Somuncu. Erstmal zu Ihrer Wunschmusik. Justin Bieber haben Sie sich ausgesucht. No Pressure. Was steckt dahinter?
Naja, das hat auch wieder was mit Hitler zu tun, fällt mir gerade auf. Die Begeisterung von jungen Menschen für Idole, die auf mich sehr künstlich erschaffen zu sein scheinen, ist etwas, was mich fasziniert im Hier und Jetzt. Und Justin Bieber ist ja ein Internetphänomen. Es ist ja ein Junge, der sich selbst gefilmt hat dabei, wie er Lieder gecovert hat, wie er sie nachgesungen hat. Und aus diesem Jungen ist jetzt ein junger Erwachsener geworden, der mit viel Anteil der Produzenten, die mit ihm zusammenarbeiten, zunehmend bessere Alben, zunehmend bessere Musik auf den Markt bringt. Und das letzte Album, aus dem dieser Titel stammt, ist jetzt, würde ich sagen, sein bisheriges Meisterwerk. Ich achte dabei allerdings weniger auf das Image als auf die Produktion und die Art, wie das Ganze arrangiert ist. Und deswegen habe ich bewusst das ausgesucht, weil ich finde, zu mir würde wahrscheinlich Konstantin Wecker oder so passen. Aber ich wollte Ihnen gegenüber ehrlich sein. Ich höre privat Justin Bieber.
Of my calls, I'm believing you'll pick up one day. I don't wanna add to your pain at all. I'm praying that time makes a change in your life. I'm realizing how much you made a change in my life, and I don't wanna spend it with nobody else. And me.
Justin Bieber, No Pressure hieß dieser Titel und gewünscht hat sich diese Musik Serda Somuncu, der gesagt hat, naja, ich höre auch in erster Linie auf das Arrangement. Da spricht ja dann auch der Musiker Serda Somuncu.
Ja, nur.
Sie spielen doch einige Musikinstrumente. Welche gehören dazu?
Angeberisch zurückgefragt, würde ich jetzt sagen, welche gehören nicht dazu.
Aha.
Also ich kann weder Geige noch Cello, also alle Instrumente, die keine Bünde haben, fallen mir schwer. Gut, Mundharmonika nicht so oder ganz schlimm Akkordeon kann ich auch nicht so. Aber sonst, ja, nach Bedarf ist die Antwort.
Naja, es klingt ja doch sehr bescheiden und
ehrlich.
Ich glaube, ehrlich. Okay. Serda Somuncu, 47 Jahre alt und Sie hatten es ja eben selbst angedeutet.
Ach, da sind Sie plötzlich ehrlich. Sagen Sie doch bitte 27.
Nee, also da kenne ich nix.
Mein Alter wird einfach so verraten.
Haben Sie ein Problem damit?
Gute Frage. Ja.
Warum?
Ich finde es immer gelogen, wenn Leute sagen, ja, ich werde gerne alt und dann spüre ich, dass ich weise werde und nee, alt werden, also ich bin ja nicht alt, hallo, mittelalt, ich mag's nicht.
Ja und als Mann sind Sie doch mit 47 in den besten Jahren.
Meinen Sie, weil ich noch zeugungsfähig bin, oder?
Vielleicht auch deswegen.
Das kann auch mit 17 schon vorbei sein. Aber auch mit 77 noch gehen, Jean Pütz grüßt. Also was mir schwerfällt ist, diesen Prozess zu erleben, wie es halt zurückgeht und nicht sich aufbaut. Ich mache sehr viel Sport zum Beispiel und jetzt tun mir die Knie weh. Und das kotzt mich echt an. Ich will bitte Sport machen und danach topfit sein. Aber auch wenn man mal irgendwie einen zu viel getrunken hat, ist man nicht so wie früher eine Stunde hat man einen Kater, sondern direkt eine Woche. Und ja, da bin ich lieber jung als alt.
Serdar Somunjo sagt, was er denkt, glaube ich doch bei Ihnen herauszuhören. Ist es auch in anderen Situationen so, Herr Somunjo?
Immer. Leider. Und Gott sei Dank.
Haben Sie auch Nachteile davon schon gehabt?
Ach, meine Güte, natürlich. Nur mein ganzes Leben lang.
Welche zum Beispiel?
Hat in der Schule schon angefangen. Entweder Schülersprecher oder von der Schule fliegen. Da gab es nicht viel dazwischen. Ging weiter. Ich habe ja Musik studiert und habe alle Aufnahmeprüfungen bestanden. Und als ich dann endlich auf der Musikhochschule war, habe ich mich geweigert, das zu tun, was die Lehrer wollten. Und das ist aber auch gut, weil das, was die Lehrer wollten, war nicht immer richtig. Und es geht bis zum heutigen Tage so. Wenn ich heute auftrete, in Fernsehsendung bin, dann wird die Hälfte weggestrichen, weil ich sage, was ich denke. Und das ist nicht immer gut für die Leute. Für mich auch nicht.
Tja, Schauspiel, Musik und Regie haben Sie studiert in Maastricht und Wuppertal. Sie haben es eben selbst gesagt, Sie haben ein kleines Kammerensemble geleitet in Neuss und Sie haben mehr als 100 Theaterstücke inszeniert, traten auch in anderen Schauspielhäusern auf, in Bochum, in Bremen, in Oberhausen, Hörspiele, TV-Produktionen. Warum wollten Sie überhaupt Schauspieler werden, Herr Somunjo?
Ich wollte nicht Schauspieler werden, nee? Das hat sich ergeben.
Ach so.
Ich wollte Musiker werden, immer, immer, von Anfang an. Ich habe mit 3 Jahren, wusste ich schon, ich will Musiker werden. Und ich wusste auch, ich will Schlagzeuger werden. Also um die Frage von eben nochmal bescheiden zu beantworten. Ich bin eigentlich Schlagzeuger von Haus aus. Ich wollte Musik machen, das war mir egal. Das konnte auch ein Klavier sein oder eine Gitarre oder ein Topf oder ein Löffel, das war mir egal. Und als ich das dann geschafft habe, eben auf dieses Konservatorium zu kommen in Maastricht, ja, war das nicht so einfach. Ich war damals nur türkischer Staatsbürger, heute bin ich ja deutscher Staatsbürger, zwischenzeitlich war ich mal doppelter Staatsbürger. Und damals gab es das Schengener Abkommen noch nicht und ich musste immer mühsam ein Visum beantragen, damit ich zum Konservatorium durfte und konnte. Ja. Das war mit 16 Jahren nicht so leicht, weil ich auch nicht viel Geld hatte. Und irgendwann habe ich angefangen, Theater zu spielen, weil ich das mitbekommen hatte. Ein paar Freunde spielten, traten auf als Kabarettisten und es gab so soziokulturelle Zentren, wunderschönes Wort, in den 70ern, in den 80ern. Und da konnte man dann halt, wenn man Glück hatte, auftreten für ein paar Mark 50. Und so fing das bei mir an.
Sich ausprobieren auch. Ja, Herr Somunjo, Sie sind in Istanbul geboren. 1968 dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, Ihr Vater war zuerst da und hat Sie und Ihre Mutter dann nachgeholt. Hier in Deutschland waren Sie dann zeitweise in einem Kinderheim, denn Ihre Eltern haben ja gearbeitet. Es gab keine Kitas, so wie heute. Und Sie waren in einem katholischen Kindergarten. Wie haben Sie sich da gefühlt als ja damals noch sogenanntes Türkenkind?
Ja, gute Frage. Meine Beziehung zum Katholizismus ist bis zum heutigen Tage sehr gespalten. Es war die, die ich im Rheinland als nächstes kennenlernen durfte. Es war die Religion der Eingeborenen mit ganz vielen, ganz seltsamen Ritualen, die ich nie begriffen habe, fast bis zum heutigen Tage nicht begriffen habe. Und gleichzeitig war es die Verkörperung der Sünde, denn wir waren Muslime und nicht streng. Meine Eltern sind säkular aufgewachsen und haben uns diesen säkularen Gedanken auch weitervermittelt. Aber natürlich waren wir Muslime. Wir kannten Moscheen aus der Heimat, wir wussten, wie es ist zu beten und wir kannten unsere Gebote, aber die anderen kannten wir eben nicht. Und trotzdem waren sie, so sehr sie auch verboten waren, irgendwie anziehend und exotisch. Und das lernte ich eben als Kind kennen. Ich bin dann in den Kindergarten und dieser Kindergarten war von katholischen Nonnen geführt. Ein sehr strenger Kindergarten, da wurde jeden Morgen gebetet vor dem Frühstück. Und ich versuchte das eben irgendwie auszutarieren, dieses Ungleichgewicht zwischen dem, was ich von zu Hause kannte und dort erlebte. Und habe dann beim Gebet die Hände so zum Gebet gefaltet, wie ich das bei den anderen sah, aber unter dem Tisch die Füße gekreuzt, weil ich dachte so, dann kann Mohammed auf mich nicht sauer werden, weil ich habe ja das Ding nicht richtig gemacht.
Raffiniert.
Ja, ja, das war raffiniert. Ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen. Ich habe auch dann irgendwann meiner Mutter das mal gestanden und sie hat natürlich gelacht darüber. Ich wurde dann rausgeschickt und sollte erkundschaften, was Deutsche, katholische Deutsche, das war für uns ein und dasselbe, an bestimmten Tagen denn trieben. Weihnachten zum Beispiel. Weihnachten verschwanden plötzlich alle meine Bekannten und Freunde und wenn man sie gefragt hat, bekam man unterschiedliche Aussagen. Also wenn ich Sie jetzt frage, was essen Sie zum Beispiel Heiligabend, dann werden Sie sagen Gans oder irgendwas anderes.
Kartoffelsalat.
Sehen Sie, es gibt keine einheitliche Antwort. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist denn der Haupttag an Weihnachten, sagen manche Heiligabend, 16 Uhr, andere sagen erster Weihnachtsfeiertag. Mhm. Und ich sollte das erkundschaften und dann bin ich einmal in die Kirche geschickt worden und als kleiner Junge, ich war glaube ich 11 oder 12 und habe dann beobachtet, was die Christen in der Kirche machen. Bin nach Hause und alle fragten, und, was machen die? Und dann habe ich gesagt, ja, die singen und es riecht so komisch süßlich. Und dann haben meine Eltern gesagt, das machen wir auch. Und dann haben wir irgendwie so eine Duftkerze angemacht und türkische Lieder gesungen, viel zu laut. Und irgendwann stand die Polizei vor der Tür und hat gesagt, das ist ein stiller Feiertag, sie dürfen nicht singen. Oh. Und dann saßen wir da total bedröppelt und haben gesagt, Feiertag, das ist ja wie bei einer Beerdigung. Und das ist bis zum heutigen Tage so geblieben, dass ich einige Dinge eben nicht verstehe und sie trotzdem aber exotisch sind.
Ja, die frohe Botschaft kommt in der katholischen Kirche nicht immer so fröhlich rüber, wie das auch sein könnte und in anderen Kulturen selbst im Katholizismus ja auch ist.
Ja, und die Frage danach, warum hat man Angst, wenn man in die Kirche geht, dieses ganze Gotische ist ja immer sehr düster und angsterregend, hat mich lange beschäftigt.
Der Kabarettist, Musiker und Autor Serda Somuncho erzählt bei Doppelkopf in HR2 Kultur von seinem Leben. Und da gab es schon einige Episoden, wie wir eben gehört haben. Und von seinem Leben mit den kruden und wirren Texten Hitlers, Goebbels und. Herr Somuncho, Sie machen das ja nun jetzt eine ganze Zeit lang. Also wenn Sie Mitte der 90er mit Mein Kampf gestartet haben und dann ging das ja immer so kontinuierlich weiter. Macht sich das irgendwann auch im Privatleben bemerkbar? Träumen Sie von diesem Hitler? Leiden Sie zeitweise unter Verfolgungswahn oder Ähnlichem?
Schwere Frage, muss ich mal drüber nachdenken. Ja und nein. Meine Auseinandersetzung, ich hole ganz kurz noch ein bisschen aus, mit Hitler hat nicht erst angefangen, als ich aus Hitlers Mein Kampf vorgelesen habe, sondern nach diesen ersten Episoden in der Kirche und den zarten Berührungen mit der deutschen, vermeintlich katholischen Kultur, wurde ich natürlich älter und ich merkte, aha, okay, es ist nicht nur so, dass die Deutschen an was anderes glauben, sie haben auch eine andere Geschichte. Und da war ich mein eigener Kundschafter und habe irgendwann festgestellt, wie spannend diese deutsche Geschichte ist und wie wenig ich nachvollziehen konnte, dass gerade meine deutschen Mitschüler viel mehr Sehnsucht danach hatten, das zu verdrängen und das nicht mehr hören konnten, als sich damit auseinanderzusetzen, unbefangen auseinanderzusetzen.
Konnten Sie sich denn als türkischstämmiger Jugendlicher in dieser Hinsicht dann auch mehr erlauben nachzufragen, mehr Kritik anzubringen, bis dahin, dass Sie ja beruflich daraus was gemacht haben?
Ohne sich dessen bewusst zu sein, ja. Und das war das Schöne, dieser unbefangene Umgang, den ich für mich selbst gefunden hatte, führte dazu, dass ich natürlich auch viele Tabus berührte und viele Gedanken aufwarf bei den Leuten, die mich dabei erlebten, wie ich mit dieser Angelegenheit umging. Aber ich finde das gut und es hat mir sehr viel gebracht und vor allen Dingen, glaube ich, auch hat es den Zuschauern viel gebracht, dass ich eben aus meiner Position heraus nicht diese Biografie im Hinterkopf hatte, die mir vielleicht vorschrieb, wie ich damit umzugehen hatte, sondern dass ich einfach sehr unbedarft, sehr naiv, kindlich etwas angefasst habe, was eine Form hatte, die ich so nicht kannte und das erforscht habe. Nur ein Beispiel. Ich habe irgendwann, wir hatten als Jugendliche dann angefangen, Theaterstücke zu lesen und eines der Lieblingstheaterstücke, die wir hatten, war der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi. Und mein Freund Martin damals, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der sagte, Mensch, wir können das so als Hitler verkleidet machen. Und wir haben uns dann gegenseitig angerufen und durch die Hörmuschel des Telefons hörte sich das alles noch ein bisschen kruder an und haben uns Hitler vorgespielt und uns natürlich total kaputt gelacht.
Ja, Herr Somuncho, Sie hatten es eben gerade wieder gesagt, Sie lassen sich nicht gerne Vorschriften machen. Einerseits ausgebildeter Schlagzeuger, Schauspieler, das passt ja schon zusammen. Ein Schlagzeuger, der den Takt vorgibt und ja, was Ihr Leben angeht und auch was Ihren Beruf angeht, sind Sie ja schon sehr selbstbestimmt gewesen. Also nicht einer, der dann sich hinsetzt und wartet, bis der Telefonanruf für Engagement XY kommt, sondern Sie haben das selbst in die Hand genommen.
Ja, musste ich, ja. Das musste ich leider. Also Gott sei Dank, wie gesagt, es hat immer zwei Seiten, aber ich musste das sehr früh lernen, ja.
Und bedauern Sie das heute?
Naja, ich hätte es manchmal auch gerne leichter gehabt. Das ist ja auch ein Weg von Widerständen, den man da geht. dass manchmal auch Appelle an die Vernunft zum Beispiel blockieren können. Und gerade in Bezug auf meine Kunst und meinen künstlerischen Werdegang konnte ich damit überhaupt nicht umgehen, dass Leute an meine Vernunft appelliert haben oder gesagt haben, du, der bessere Gedanke ist vielleicht, dass du erstmal Abitur machst, weil dann kann es schief gehen und dann hast du noch was. Und da müssen sie als junger Mensch, ich war damals 14, 15, schon echt mit sich kämpfen. Sie treffen da Entscheidungen, deren Auswirkungen sie gar nicht abschätzen können. Ich bin damals von der Schule weg und habe mich selbst abgemeldet, in der Hoffnung, dass mich ein Konservatorium annimmt. Und da haben viele Leute im Hintergrund gesagt, so, jetzt ruiniert er sich und jetzt fährt er gegen die Wand. Das kostet, wie gesagt, auch Kraft, aber es gibt auch Kraft. Wenn sie dann 10 Jahre, 15 Jahre, 20 oder heute 30 Jahre später hier sitzen und wissen, anders wäre es gar nicht gegangen, dann ist es schön, dann füllt sie das wieder auf. Aber in dem Moment ist es nicht immer angenehm.
Tja, manchmal muss man die eigene Kraft vielleicht auch erstmal austesten, ne? Bevor man dran glaubt.
Ja, das ist ein wichtiges Thema und das ist, Sie merken, es beschäftigt mich und deswegen mag ich es auch, wenn wir drüber reden. Ich finde, im Leben überhaupt spielt es eine ganz wichtige Rolle, Haltung zu haben. Und diese Haltung kann sehr veränderbar sein und sie kann sie, aber das, was um sie herum ist, auch verändern. Und Haltung bedeutet für mich, dass man eine Auffassung von Dingen hat, dass man eine Auseinandersetzung führt, bevor die Auffassung entsteht und dass man dann, wenn sie da ist, auch zu ihr steht. Und es gibt nichts, was ich mehr hasse als Leute, die permanent abwägen. Abwägen ist manchmal gesund, aber permanent ist ungesund. Als Leute, die aus vorauseilendem Gehorsam meinen, etwas tun zu müssen, von dem sie gar nicht wissen, ob es für sie richtig ist. Und da wünschte ich mir, dass wir manchmal mutiger, direkter und auch risikofreudiger sind. Und das habe ich Gott sei Dank erlebt. Ich habe auch manchmal schlimme Niederlagen erlebt, aber im Großen und Ganzen habe ich erlebt, dass es mir mehr gebracht hat, diese Haltung dann auch durchzuziehen.
Das sagt das Allround-Talent Serdar Somuncu.
Jetzt geben Sie mit mir an. Eben ja. Sollte ich nur sagen, dass ich ein Instrument spiele.
Ja, ne, welches Hauptinstrument? Ja, vor 20 Jahren haben Sie als erster in Deutschland gewagt, Hitlers Mein Kampf in einer satirischen Lesung auf die Bühne zu bringen. Inzwischen gibt es die Neuauflage des CD-Mitschnittes aus dem NS-Dokumentationszentrum in Köln. Und damit kommen wir zu Ihrer nächsten Wunschmusik. Die stammt von Joseph Atti. Der Titel Fare el Amor. Was hat es damit auf sich?
Den Titel verstehe ich gar nicht. Das sage ich direkt im Voraus. Kommt jetzt keine kluge Erklärung von mir.
Was ist es arabisch ist. Aber, ne?
Es ist arabisch, aber Joseph Atti ist ein libanesischer Superstar, muss man sagen. Und ich bin sehr oft sehr gerne unterwegs, um Musik zu entdecken. Ich höre jede Form von Musik. Es interessiert mich nicht, ob es Helene Fischer ist oder irgendein Blasorchester aus der Steiermark. Mich interessiert an Musik immer die Seele und das, was sie verkörpert, die Verbindung zur Seele. Und das, was Joseph Atti macht, ist sehr poppig. Das ist libanesische, arabische Popmusik, aber es ist zugleich auch sehr filigran, sehr ausgearbeitet und erstaunlich modern. Und das Bild, das wir in Europa sehr oft haben von fernen Ländern, ist, dass sie zurückgeblieben sind, dass es Entwicklungsstufen sind, die sie noch machen müssen. Und hier merkt man, dass gerade im Nahen Osten, in einer Gegend, die eigentlich ja, kulturell fast zerstört ist, immer noch eine blühende Musiklandschaft existiert. Und Joseph Atti ist ein Vertreter dieser Musiklandschaft.
انت الي كلك الي تاني انتهت نيناتنا ما تسألي مش مشكلي فرق العمر بيناتنا انت الي كلك الي تاني انتهت نيناتنا ما تسألي مش مشكلي فرق العمر بيناتنا
Das war Joseph Atti, ein Superstar in Libanon und sein Titel Fare el Amor. Und gewünscht hat sich diese Musik Serdar Somuncu, der bei Doppelkopf aus seinem Leben und von seinem Leben, mit Hitler könnte man ja fast sagen, erzählt, so makaber sich das jetzt anhört, Herr Somuncu. Bei uns laufen Sie unter Mein Kampf-Analytiker und Sie sind ein Schauspieler, der auf sehr unkonventionelle Art mit den Themen Nationalsozialismus, Diktatur und Menschenrechtsverletzungen auf die Bühne und in seine Bücher bringt. Was halten Sie eigentlich von dem neuerlich gestarteten Versuch eines NPD-Verbots?
nicht besonders viel, weil ich eben glaube, dass man zwar Parteien verbieten kann, aber nicht Gedanken. Und das wird vielleicht funktionieren, dass diese Partei dann verschwindet aus dem Spektrum. Aber es wird nicht ursächlich bekämpfen, was diese Partei erst zu dem gemacht hat, was sie ist. Und da kommen wir auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es gehört ganz klar dazu, dass man Ursachen erforscht, um Auswirkungen beherrschen zu können. Und in diesem Bereich hätten wir viele andere Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssten, als über ein NPD-Verbot, was ich obsolet finde.
Ja. NSU, der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, wäre wahrscheinlich auch nicht von einem NPD-Verbot aufgehalten worden. Jetzt mal abgesehen davon, dass hier auch Verfassungsschutzämter versagt haben und so weiter. Wie kann denn sowas passieren, dass in Deutschland junge Menschen eine solche Mordserie planen und dann auch tatsächlich ausführen?
Naja, was da passiert ist im Osten, das war für mich keine Überraschung. Ich habe ja genau zu dieser Zeit, 96 bis 2001, in sehr vielen ostdeutschen Städten, auch in der Diaspora, gelesen. Und was ich erlebt habe, war ja angsterregend. Es war eine Parallelgesellschaft von Menschen, die sich zum einen als Verlierer der Wiedervereinigung gesehen haben, die eine ungeheure Wut hatten auf das System, die aber zum anderen auch sehr anfällig waren für Leute, die aus dem Westen übrigens hauptsächlich kamen und diese ganzen Landstriche ideologisch verseucht haben und die Infrastruktur des Ostens dazu ausgenutzt haben, ihr Gedankengut zu verbreiten. Und dass die NSU, die ja hochgradig wehrhaft war, diese Taten verüben konnte, das war für die deutsche Bevölkerung vielleicht eine Überraschung. Und auch ihre Reaktion darauf fand ich, so zeitverzögert und so zaghaft sie war, in keiner Weise angemessen, sondern viel zu untertrieben. Es war aber auch für mich absolut naheliegend, dass das irgendwann passieren würde.
Viel zu untertrieben, sagen Sie, Herr Somunju. Wie hätten Sie sich denn vorgestellt, dass die Reaktionen darauf sein sollten?
Ich habe untertrieben ganz bewusst gesagt, weil ich es als Gegensatz zu übertrieben meine. Diese übertriebene Freude, mit der man Flüchtlinge noch vor ein paar Monaten begrüßt hat, ist ja das Gegenstück zu der übertriebenen Abwehrhaltung, die man jetzt wiederum einnimmt gegen diese Menschen. Und das ist etwas, was ich in all der Zeit, in der ich mich mit meinem Kampf mit nationalsozialistischer Ideologie auseinandergesetzt habe, immer wieder festgestellt habe, dass die Deutschen sich da zwischen diesen Extremen bewegen und dass sie sich nicht ganz entscheiden können, wo ihr eigener Mittelpunkt, wo ihr Gleichgewicht liegt zwischen diesen Extremen. Und da hätte ich mir immer gewünscht, dass man eben beispielsweise ein ganz klares Augenmerk auf Präventionsarbeit, auf Aufklärungsarbeit, gerade im Osten Deutschlands legt. Denn das waren, wie gesagt, ganze Landstriche, die verseucht waren von diesem rechtsideologischen Gedankengut. Und das hat man einfach so geschehen lassen, in der Hoffnung, dass es sich von selbst erledigt. Es war jedenfalls äußerst naiv, das zu glauben. Und jeder, der dort gewesen ist, also es wissen Sie vielleicht, es gab national befreite Zonen und gibt sie zum Teil noch.
No-Go-Areas.
Ja, und da war diese Diskussion, das war zu Zeiten der Fußball-WM 2006, eines der maßgeblichsten Beispiele dafür, wie zerrissen die deutsche Gesellschaft darauf reagiert hat.
Naja, es ist ja nicht im Osten geblieben, also erst importiert worden in den Osten,
sondern
auch ganz schnell wieder zurückgekommen, denn die Nationalisten sind ja in ganz Europa und immer noch und immer wieder unter uns, die neuen Rechten, Lucke, Sarrazin und Konsorten. Keiner hat bis jetzt daran gedacht, deren Aktivitäten und den geistigen Schrott, den die von sich geben, zu verbieten. Muss eine Demokratie das wohl aushalten?
Ja, das muss sie. Aber trotzdem muss die Demokratie auch hinterfragen können und aufdecken, wohin das führt. Und gut, dass Sie es so mutig sagen, die neuen Rechten sind tatsächlich Sarrazin und Lucke. Das sind die Initiatoren dieser ganzen Bewegung, die sich dann später Hogesa, dann Pegida, heute AfD nennt, als Dachverband sozusagen des rechtsextremen Furors, der gerade wütet. Und da hätte man viel früher sagen müssen, okay, ihr seid ein Teil auch unseres politischen Spektrums, aber wir suchen die konfrontative Begegnung mit euch und wir überlassen euch nicht das Feld. Denn das Deutschland, für das wir kämpfen, ist nicht das Deutschland, was ihr propagiert.
Ja, Herr Somunju, Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, ja, gerade was diese nationalistischen Aktivitäten angeht, in Deutschland, in Europa. Sind türkischstämmiger Herkunft. Könnten Sie sich auch vorstellen, Herr Somunju, sich an den Genozid der Türken, an den Armeniern heranzuwagen?
Das tue ich ja permanent und das wird mir unterstellt, dass ich es nicht täte, weil da nicht mein Blick auf die Dinge tendenziös ist, sondern der Blick derer, die mich betrachten, tendenziös bleibt. Ich setze mich mit allen auseinander, die in irgendeiner Form in der Tradition dieser Ideologie, über die wir die ganze Zeit sprechen, agieren. Und dazu gehört auch meine Selbstreflexion, dass ich darüber nachdenke, was ist in der Türkei passiert, vielmehr noch, was passiert eigentlich gerade in der Türkei. Und dass Erdogan ein Tyrann ist. Das hat man in Deutschland viel zu spät gemerkt. Die, die es am allerspätesten merkt, ist gerade Frau Merkel, die ihm auch noch Geld dafür gibt. Und damit müssen wir umgehen und damit muss ich auch als Künstler umgehen, gerade weil ich eben in dieser zweistaatlichen Welt aufgegangen bin. Aber glauben Sie mir, ich scheue da nicht, meine Meinung zu vertreten. Mhm.
Sie meinen, die ihm da auch noch Geld dafür gibt, dass Erdogan versucht, in der Türkei die Flüchtlinge irgendwie in Schach zu halten?
Naja, nicht nur das. Ich meine, wir reden heute über die gleiche Türkei, die sie vor 10 Jahren war. Und vor 10 Jahren war sie uns nicht demokratisch genug. Und da haben wir den Beitritt der EU als Absurdum abgetan. Heute verhandeln wir mit der Türkei auf Augenhöhe und geben Erdogan sogar Geld dafür, dass er uns das Flüchtlingsproblem abnimmt. Das ist absurd, das ist widersprüchlich. Und da wünschte ich mir nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch von vielen anderen eine klarere Haltung.
Naja, mit den Flüchtlingen fürchten ja viele, zumindest ist es so in die Gesellschaft ja auch hineingesickert durch gewisse Kräfte, die ich eben schon ansprach, mit denen kommen die Terroristen, die Salafisten, diejenigen, die...
Die sind ja alle da.
Ja, die sind alle da.
Salafisten wohnen in Mönchengladbach und kommen aus Kerpen. Pierre Vogel ist Deutscher, Sven Lau ist Deutscher. Die Attentäter in Brüssel sind in Belgien geboren und in Belgien aufgewachsen. Also das stimmt ja gar nicht. Das ist ja schon statistisch totaler Käse.
Ja, das weiß man. Und
das sagt die AfD, was Sie gerade gesagt haben. Und das ist das Fatale.
Das meinte ich, ja. Und einige der Anschläge, den Terroristen verübt haben, die galten ja auch der Satire gegenüber Mohammed, gegenüber Allah, gegenüber dem Islamismus schlechthin. Darf man, gut, Islamismus ist nochmal was anderes als Islam, aber darf man denn über den Islam auch lachen?
Gut, dass Sie es verwechselt haben. Mir geht's um Folgendes. Natürlich darf man in einem Land, in dem es Meinungs- und Kunstfreiheit gibt, das tun, was nicht nur Charlie Hebdo gemacht hat, sondern was viele andere Künstler hier seit Jahren auch schon machen. Diese Debatte, die jetzt neu entstanden ist, ist ja eine Gleichberechtigungsdebatte und sie führt zu vielen Punkten, über die eben gerade diese Parteien in einer populistischen Art und Weise reden, die diese oberflächliche Meinung der vermeintlichen Mehrheit, es sind ja maximal 25% in der Bevölkerung, abfangen wollen. Ich glaube, was viel mehr stattfinden muss als die Frage, die wir uns danach stellen, was Satire darf, ist, dass die unterschiedlichen Bevölkerungs- und Glaubensgruppen, die in Deutschland sind, auch teilnehmen an der Debatte darum, wie wir uns dieses Land, wie wir uns Europa vorstellen. Und da vermisse ich, und jetzt merken Sie, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme, gerade aus der islamischen Bevölkerung den Anteil an dieser Debatte. Warum wird da nicht klar sich abgegrenzt von dem, was passiert und nicht nur in Diskussionsrunden zaghaft mal betont, dass Islamismus nicht gleich Islam sei. Das fehlt mir zum Beispiel sehr. Ich glaube, das wäre ein wesentlicher Anteil auch zum Verständnis zwischen den unterschiedlichen Glaubens- und Bevölkerungsgruppen. Und das wird hier nicht gemacht. Und am wenigsten kommt es von der Seite, von der es kommen muss, weil sie ja am stärksten auch diskreditiert wird durch diese ganzen Taten.
Warum ist das so? Was glauben Sie?
Da steckt eine gehörige Portion Lobbyismus drin. Wir könnten das jetzt weiter zurückführen auf die Integrationspolitik der frühen 70er Jahre in Westdeutschland, in denen viele Menschen ausgegrenzt wurden, die sich jetzt ihre Portionchen mühsam erarbeitet haben und doch lieber die doppelte Portion nehmen, statt sich zufrieden zu geben mit dem, was sie haben. Ein Beispiel ist die Großmoschee in Köln-Ehrenfeld, die dort seit 8 Jahren steht, ohne dass sie benutzt werden kann, also ein Eingeständnis an Lobbyismus ist. Es ist aber auch das fehlende Verständnis davon, wie Menschen, die hier aufgewachsen, sozialisiert worden sind, sich vorstellen, Teil dieser Republik zu sein. Und zwar Teil dieser aufgeschlossenen Republik zu sein. Man kann nicht in Deutschland leben, wenn man gegen die Homo-Ehe ist. Man kann nicht in Deutschland leben, wenn man voraussetzt, dass hier das Gesetz der Scharia gilt. Jetzt rede ich wie ein CSU-Mann, aber gerade deswegen sage ich Ihnen, dürfen wir diese Felder nicht den Extremen überlassen. Deswegen besetze ich auch in meiner Meinung diese Felder, weil ich glaube, dass sie Teil einer Haltung sein müssen.
Mhm. Herr Sumunju, Sie haben wohl überhaupt keine Bedenken, sich unbeliebt zu machen.
Ja, solange ich mich bei den richtigen Leuten unbeliebt mache, mache ich ja nichts falsch.
Okay. Mit welchem Thema werden Sie als nächstes schocken, irritieren, aufklären oder sich und anderen den Spiegel vorhalten?
Mein nächstes Thema ist, bringt es Radiomoderatorinnen, sich auf solche Gespräche vorzubereiten?
Okay, das kann ja ein langes Thema werden.
Oder sollte man die Gespräche nicht unkommentiert laufen lassen?
Der Schauspieler, Kabarettist, Regisseur, Musiker und Autor Serdar Somuncu war mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Der Adolf in mir heißt das neue Buch und Hörbuch, Untertitel Karriere einer verbotenen Idee. Und Sie lesen aus dem Tagebuch eines Massenmörders Analysen von Mein Kampf. Mein Kampf ist neu aufgelegt und auch wieder im Handel zu haben. Ja, Jetzt noch Ihr letzter Musikwunsch, Herr Somunchu. Der stammt von dem Devin Townsend Project. Coast heißt der Titel. Warum haben Sie sich das gewünscht?
Devin Townsend ist dafür bekannt, dass er eine unglaublich hohe Bandbreite hat. Er singt von, ich glaube, Tenor hoch bis zu Sopran. Er schreit sehr viel, aber er hat auch gleichzeitig eine unglaubliche Ausdruckskraft. Und deswegen mag ich diese Musik, weil sie immer so am Rand des Explosiven ist, so wie eben auch unser Gespräch.
Vielen Dank, Serdar Somunchu.
Ich danke Ihnen.
The way.